Das Thema digitale Souveränität ist präsent wie eh und je. Zum eigentlich morgen monatlich stattfindenden Digital Independence Day stellt Jonas uns eine Alternative für Betriebssysteme auf dem Handy ohne Big Tech vor. Als Cybersecurity-Nerd im öffentlichen Dienst ist er Herausforderungen gewohnt. Also ab in die Herausforderung. Handy ohne Big Tech. Ein herzliches Willkommen.
So, herzlich willkommen. Vielen Dank für die liebe Anmoderation. Wie Lea bereits sagte, mein Name ist Jonas. Ich mache Cybersecurity im öffentlichen Dienst und bin Dozent an der Hochschule. Ich spiele ein kleines hawaiianisches Saiteninstrument und Computerspiele, mag EM-Dashes sehr gern und werde dafür regelmäßig in Internetdiskussionen als KI bezeichnet und benutze seit 2021 weder Android noch iOS. Außerdem komme ich aus Regensburg. Mein Homespace ist die Binary Kitchen. Ihr seht da rechts ein schickes Foto von mir. Wenn ihr Fotos von mir während dem Talk machen wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Schaut halt, dass niemand anderes drauf ist. Wenn ihr mir die dann auch schickt oder mich im Fediverse taggt, kriegt ihr auch Credits auf der nächsten Slide, wenn mir eure Bilder ganz besonders gut gefallen. Genau.
Sound? Wundervoll. Wir schreiben das Jahr 2020. Jonas benutzt zu diesem Zeitpunkt seit 7 Jahren iPhones, das haben wir schon immer so gemacht, und regt sich bei jedem neuen Modell darüber auf, dass es schlechter reparierbar ist als das Vorgängermodell. Dann wird ein YouTube-Video veröffentlicht.
Genau, und bei diesem YouTube-Video handelt es sich um iPhone 12 Anti-Repair Design, Teardown and Repair Assessment von Hugh Jeffries. Effektiv geht es in diesem Video darum, das sind zwei iPhones, die kamen zu dem Zeitpunkt relativ neu auf den Markt und Hugh hat diese iPhones auseinandergebaut und dann einfach 1:1 Komponenten dazwischen getauscht und beide iPhones haben danach aufgehört zu funktionieren. Dann hat er die Komponenten zurückgetauscht und sie haben wieder funktioniert. Lag daran, das war die erste iPhone-Generation, in der Apple die Hardware-Komponenten signiert hat eine Signatur mit der Geräte-ID auf den Hardware-Komponenten hinterlegt hat und dementsprechend nur noch Komponenten, die von autorisierten Apple-Repair-Shops getauscht wurden, in iPhones verwendet werden konnten. Das hat mich damals so abgefuckt, dass ich meiner Mom mein iPhone 11 geschenkt habe oder billig verkauft habe, ich bin mir nicht mehr sicher, und mir ein Fairphone gekauft habe, weil ich ein reparierbares Handy haben wollte. Dann gehe ich da auf diese Website und dann steht da with EOS. Und so beginnt die Reise ins Rabbit Hole. Seitdem habe ich mich in verschiedene Mobile OS eingearbeitet, verschiedene Mobile OS ausprobiert und alles damals mit diesem Fairphone 3, auf dem als erstes lief, als Start. So, bevor wir jetzt heute über alternative Mobile OS sprechen, sollten wir uns vielleicht überlegen, was mein Use Case für so ein Mobiltelefon ist. Um dahin zu migrieren, gibt es nämlich einige Fallstricke. Also musste ich mir jetzt mal überlegen, welche Apps brauche ich eigentlich wirklich auf so einem Handy und was ist mehr so Convenience, Quality of Life. Das ist eigentlich relativ kurz zusammengefasst. So Geschichten wie Mastodon, E-Mails, was weiß ich, kann ich im Browser machen. Das ist kein Problem. Online-Banking kann ich im Browser machen. TAN-App brauche ich wahrscheinlich auf dem Handy. Gibt aber auch Security Concerns, seine Bankdaten einfach auf dem Handy mit sich rumzutragen. Vielleicht will man doch lieber einen TAN-Generator zu Hause haben. Andere wiederum ist eher schwierig. So ein Messenger wie Signal oder Threema brauche ich eigentlich auf einem Handy. Wenn ich den VPN-Client in den Browser packe, könnte auch irgendwie schwierig sein, dass dann die gesamte Handykommunikation über diesen VPN läuft und so weiter und so fort. Also habe ich mir eine Liste geschrieben. All das, was da links hat, ist da irgendwo downloadbar. Das ist größtenteils FOSS. Musikdienst ist hier nicht hinterlegt. Dazu habe ich einen Talk auf der GPN eingereicht. Wenn der angenommen wird, hören wir uns auf der GPN wieder, was für einen Musikstreaming-Dienst ich mir selbst hoste. Ich möchte an der Stelle auch noch das BKK, glaube ich, heißt es, also das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz oder so ähnlich kritisieren. Deren Warn-App ist nicht Open Source und verwendet Google-Dienste. Also die Position, die Lokalisierung in der App läuft über Google Maps. Dementsprechend laufen wir da noch ein paar Kompatibilitätsprobleme. Ihr seht dahinter diese 1, 2 und die 3, das sind Links zu Frag den Startanfragen. In denen begründen sie das effektiv mit Security by Obscurity, lol. Genau. Lest euch das durch, es verursacht Kopfschmerzen. Warum da eine Wallet-App steht? Eigentlich ganz einfach, mein Verkehrsverbund stellt netterweise mein Deutschland-Ticket als Wallet-File zur Verfügung. Das finde ich sehr toll, weil das zwingt mich nicht wieder irgendeine andere proprietäre App zu installieren. Welche Apps brauche ich manchmal? Ausweis-App kennt ihr wahrscheinlich, Flipper-App kennt ihr wahrscheinlich. Die Post- und DHL-App ist so einer der Fallstricke, über den ich gestolpert bin. Für die gibt es keinen direkten Download bei der Post oder bei DHL. Und die Steam-App, um Steam-Trades zu authentifizieren. Was brauche ich nicht, ist aber Foss und Bequem, C3NAV, Home Assistant, Mastodon-App, NewPipe und eine App zum Navigieren in öffentlichen Verkehrsnetzen. Genau, das ist so der Benchmark, an dem wir die Betriebssysteme messen werden. Ich denke, das ist so ein grober Handy-Use-Case, der deckt sich mit vielen Menschen hier im Raum. Und wir fangen jetzt einfach direkt als erstes an mit Android-basierten Alternativen. Hä? Ich dachte, Android ist von Google. Ja, und das ist prinzipiell erstmal richtig. Android wird von Google entwickelt. Grundlegend ist Android aber erstmal Open Source. Das AOSP, also Android Open Source Project, ist öffentlich verfügbar, ist kostenlos und ihr könnt damit prinzipiell mal machen, was ihr wollt. Ihr könnt das erweitern. Darauf basieren auch einige dieser alternativen Handy-Distros, die auf Android basieren. Ihr habt nur das Problem, dass die meisten Android-Geräte trotzdem erstmal eine Google-spezifische Version verwenden. Also dieses typische Android, was ihr auf so einem Handy habt, wenn ihr euch das jetzt im, keine Ahnung, Elektromarkt eures Vertrauens oder im Webshop eures Vertrauens bestellt, bekommt ein Android, in dem laufen Google Play Services und Google Play Services und Google Mobile Services. Aber was ist das eigentlich? Also die Google Mobile Services, das ist so ein Schwung an Google Apps, die lassen sich aber in großen Teilen einfach eins zu eins ersetzen. Ich habe da mal ein paar Links auf dieser Folie gesammelt. Über zwei Optionen davon, also über zwei davon reden wir in einem weiteren Talk. Das ist dann der Talk über die Musikstreaming-Dienste und über Alternativen zu Google Play reden wir später in diesem Talk. Prinzipiell, das meiste ist ersetzbar. Ihr habt halt das Problem, so ist wie Android Auto, kann man nicht eins zu eins ersetzen, wäre auch Teil von den Google Mobile Services. Also das ist auch so ein Problem, das werden wir immer wieder sehen während des Talks. Diese Mobile Alternative OS haben definitiv Benutzbarkeitseinschränkungen. Manche gravierender, manche weniger gravierend. Trotzdem, was ich mit dieser Slide eigentlich sagen möchte, ist, wo ein Wille ist, ist ein Weg, zumindest in den meisten Fällen. Zumindest mein Auto, das auch Android Auto spricht, spricht auch Bluetooth. Ich höre Musik einfach über Bluetooth. Ich benutze als Navi einfach das integrierte Navi. Das funktioniert. Ja, einige von diesen Sachen erfordern Self-Hosting, aber auch da gibt es ja dann andere Möglichkeiten, die vielleicht von nicht Google gehostet werden, also keine Ahnung. Man kann sich bei verschiedenen deutschen Hostern einfach eine Nextcloud in die Cloud stellen lassen. Das ist ein All-Inclusive-Paket. Wäre vielleicht auch eine Option, wenn man sich nicht die Mühe machen möchte, für diese Cloud-Funktionalität selbst zu hosten. So, und was sind die Google Play Services? Das ist eigentlich auch ganz kurz zusammengefasst. Das ist eine App, die kommt vorinstalliert auf den meisten Geräten, die liefert die liefert Dienste und Bibliotheken für verschiedene Apps. Also ihr könnt dadurch Single Sign-On machen. Wenn ihr das vom klassischen Android kennt, kriegt ihr irgendwelche Zahlungs-Pop-Ups in eurem Android, wo dann unten steht, möchten Sie mit Google Play diese Zahlung autorisieren, kostet 9,95, hier ist deine hinterlegte Kreditkarte, zahl mal bitte. Sehr viel Geolocation in Apps läuft da drüber. Also wenn eine App euch fragt, wo der Standort ist auf so einem typischen Android-Gerät, geht dieser Request ans Betriebssystem über eine Google Maps API und fragt dann den Standort ab. Und eins der größeren Probleme mit den alternativen OS ist, dass Push-Notifications in ganz vielen Fällen über den Google-Server laufen. Da gab es auf der letzten YCMP einen ganz interessanten Talk. Ich werde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Effektiv heißt das, euer Handy ist firewalled, da kann nichts erstmal Daten hinschicken. Darum behält euer Handy eine Socket-Verbindung offen zu dem Google-Server und die ganzen Backends der App-Server schicken ihre Push-Notifications an den Google-Server und der Google-Server teilt über diese offene Socket-Verbindung dem Handy mit, du hast eine Push-Notification von App XY, hol dir mal die Daten von dem Server. Genau. Aber wie gesagt, gibt es einen Talk auf der letzten YCMP, ist auf der vorletzten Slide, glaube ich, verlinkt. Braucht ihr jetzt nicht selber googeln. Oder DuckDuckGo. Ich meine, wir wollen ja hier de-googeln. Immer dieses Ding mit den Gattungsbegriffen. Genau, kommen wir zum allerersten Alternative OS, das heißt Lineage OS ist so eine der längst entstehenden oder längst bestehenden Alternative OS, die man vielleicht kennt, ist ein Fork und gleichzeitig auch der Nachfolger von Cyanogen, ich bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht, Mod. Cyanogen? Cyanogen, dankeschön. Das Problem, wenn man seine ganzen Infos aus Text nimmt. Genau, das ist so mit der erste freie Android-Fork. Der ist so um 2010 released worden und entstand als Mod fürs HTC Dream. Das war eins der ersten rootbaren, wenn nicht das erste rootbare Android-Handy damals. Ich weiß, das war der krasse Shit. Einer meiner Mitschüler in der 5. Klasse hatte dieses Ding und der war der Gott auf dem Pausenhof, weil der allen möglichen Kram auf dieses Handy installieren konnte, während alle anderen noch mit den 2010er Google Play Store-Apps rumgehangen sind. Es ist bei Default ein Android Open Source Project ohne die Google-Dienste und weitere Compatibility Layer. Das ist ursprünglich mal aus rechtlichen Gründen so gewesen, weil Google damals den Cease and Desist Letter an das Projekt geschickt hat, von wegen, die Google-Dienste sind unser proprietärer Code, den dürft ihr nicht weiterverwenden und veröffentlichen. Heute würde ich das Ganze vielleicht eher als Feature bezeichnen. Danke an Google an der Stelle. Klassisch wird Lineage dafür verwendet, oder so habe ich zumindest kennengelernt, um das EOL von irgendwelchen Geräten rauszuzögern oder Geräte zu befreien. Also beispielsweise kann man das auf einen Chromecast installieren, man kann das auf die Nintendo Switch installieren. Ich habe es damals auf ein Amazon Fire Tablet installiert. Also wie ich so 18, 19 war, gab es ein Fire Tablet, das konntet ihr bei Amazon kaufen und das ist billiger geworden, wenn ihr Amazon erlaubt habt, euch Werbung auf den Lockscreen aufzuspielen. Ist nur doof gewesen, dass man mit einem Exploit den Bootloader entsperren konnte und ein eigenes Android drauf installieren konnte. Also habt ihr die Hardware einfach billiger bekommen und trotzdem freies Android gehabt. War damals ein ziemlich geiler Deal. Ich habe das Handy leider später versehentlich gebrickt, wie ich irgendwas versucht habe drauf zu installieren. Darum lebt das heute nicht mehr und hat mich jetzt auch heute nicht hierher begleitet. Aber das ist so, woher ich Lineage kenne. Und was ganz cool daran ist, das ist wirklich so ein Baseline-System. Also da ist nur das drauf, was drauf sein muss, zumindest in großen Teilen. Es wird zum Beispiel ohne App Store ausgeliefert, während sehr viele von diesen anderen alternativen Androids App Store-Alternativen gleich mit ausliefern. Mehr dazu aber gleich. Ich habe auch gesagt, das Ganze hat keine Google-Dienste, aber viele Apps brauchen diese Google-Dienste. Es gibt Möglichkeiten, die nachzuempfinden. Die wahrscheinlich bekannteste ist MicroG. Das ist prinzipiell jetzt mal in der Kernfunktionalität eine FOSS-Implementierung der Google Play Services. Also die Implementierung ist FOSS. Ja, mehr dazu auf der nächsten Slide. Das Ziel ist, Android-Distributionen ohne Google-Komponenten zu erschaffen oder ohne direkt installierte Google-Komponenten zu erschaffen. Das Ding in euer Betriebssystem selber reinzufrickeln, ist ein bisschen umständlich, geht auch, kann man machen. Es gibt aber einen fertigen Lineage-Build, der kommt mit MicroG, könnt ihr euch einfach runterladen. Grundlegend ist die einzige Voraussetzung dafür, dass das funktioniert, dass ihr eine Distro oder eine ROM habt, die Signature Spoofing zulässt. Signature Spoofing bedeutet, eure App kann so tun, als wäre sie eine andere App. Also euer MicroG muss so tun können, als wäre es eine legitime Play-Services-Implementierung, weil sonst andere Apps nicht wissen, dass sie damit kommunizieren dürfen. Also effektiv funktioniert das so, der Package Manager auf eurem Android hinterlegt Signaturen von euren verschiedenen Apps und Apps können die Signaturen anderer Apps, mit denen sie kommunizieren möchten, anfragen und prüfen dadurch die Validität. Und einzelne dieser alternativen Android-Distros erlauben das Spoofen dieser Signaturen. Das heißt, Apps können ihre Signatur missrepräsentieren. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass MicroG auf eurem Handy funktioniert und auch so eins der Argumente dagegen. Mehr dazu aber auch später. Ja, es ist total feingranular konfigurierbar. Es ermöglicht euch, viele Sachen zu aktivieren, zu deaktivieren. Ihr könnt die Push-Notifications für einzelne Apps durch den Google-Server routen, für andere nicht. Ihr könnt Zahlungen über Google Play autorisieren, wenn ihr einen Google-Account da drin hinterlegt. Ja, das ist dann ein sehr wenig degoogeltes Android. In vielen Fällen, das ist das, was ich gerade eben schon angedeutet habe, ist MicroG dadurch halt leider einfach nur ein Anonymisierungslayer zur Kommunikation mit Google-Diensten. Einfach auch, weil es keine wirklich freien Alternativen gibt. Gut, ich habe es gerade eben schon angedeutet. Darüber sollten wir auch gleich noch sprechen. Es gibt Distros, die kommen ohne App Store logischerweise, weil der Standard App Store auf so einem Android ist ein Google Play. Aber auch dazu gibt es natürlich Alternativen. Die größte existiert schon ewig. Die gab es auch schon, wie ich mein erstes Android-Handy damals hatte, so in der 6., 7. Klasse. Heißt F-Droid. Ich nenne es jetzt den OG FOSS Alternative App Store. F-Droid kommt mit einem Hauptrepo, das wird von den F-Droid-Leuten maintained, das beinhaltet nur FOSS-Apps. Es ermöglicht aber auch die Einbindung alternativer Repos. Es hat ein paar ganz coole Features. Was ich persönlich toll finde, ist, es listet verschiedene Anti-Features bei Apps, also Werbung, bekannte Schwachstellen in der App, wenn sie zum Beispiel länger nicht mehr gepatcht wurde, also na, indem man zum Beispiel eine S-Bomb von dem Open-Source-Code drüber laufen lässt und sagt, das Ding verwendet eine verwundbare Library, darauf weist euch F-Droid hin. Es weist darauf hin, wenn proprietäre App-Add-ons, also Code-Plugins oder Media, 3D-Modelle, Video, Sound, Dependencies im Sinne von Libraries oder Verbindungen zu Cloud-Diensten, die ihr vielleicht nicht haben möchtet, verwendet werden. Beispiel dafür wäre rechts diese Bahnvorhersage-App. This app promotes or depends entirely on a non-free network service und dann weist sich F-Droid hin, darauf hin, dass sich die App mit der Deutschen Bahn verbindet. Gut, kann man sich jetzt in dem Fall denken, aber ist natürlich sicherlich ein spannender Hinweis in Bezug auf andere Apps, wenn man nicht selber immer durch den Code graben möchte. Weiter flaggt das ganze NSFW-Content und verschiedene Tracking-Services. Was ich tatsächlich sehr unterhaltsam fand, es gibt eine Name-and-Shame-Liste auf der F-Droid-Project-Seite. Könnt ihr einfach durchscrollen. Da ist in den verschiedenen Kategorien eingeteilt alle möglichen Apps, die Dinge tun, die ihr vielleicht nicht haben möchtet. Ja, Vorteil, es hat die klassische Discoverability eines App-Stores. Das heißt, ihr macht diesen App-Store auf, ihr gebt ein, welches Problem ihr habt. Keine Ahnung, ihr wollt eine Notiz-App haben, also sucht ihr nach Notes und schaut dann einfach durch, welche Apps es gibt. Nachteil ist, es ist ein spezielles eigenes Repository-Format. Die Apps müssen in dem bereitgestellt werden und wenn Apps nicht in diesen Standard-Repos vorhanden sind, müsst ihr diese Repos manuell einbinden. Eine weitere Alternative, die ich persönlich ganz gern verwende, ist Optanium. Das erlaubt euch das Installieren von Apps aus den verschiedensten Quellen, die ihr aber alle händisch einpflegen müsst. Also ihr könnt da GitHub-Releases, GitLab-Releases, Codeberg-Releases, ihr könnt aus F-Droid-Repos installieren, ihr könnt von so Webseiten wie APK-Pure, Aptoid, APK-Mirror oder auch direkt von irgendwelchen HTTP-Links installieren. Also ihr könnt einfach sagen, keine Ahnung, ich weiß auf der Website Steam oder Store steampowered.com/mobile/irgendwas liegt die Steam-App zum Download, dann könnt ihr euch die einfach von der Website einbinden. Vorteile sind, ihr könnt beispielsweise auch Beta-Releases von Apps installieren, also wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet irgendwelche spezifischen Apps in der Entwicklung unterstützen, könnt ihr von diesen Apps Beta-Releases einbinden. Ihr bekommt Updates nahezu in Echtzeit, sobald der Release in diesen Git-Repos zur Verfügung steht, einfach dadurch, dass ihr sie direkt aus dem Git ladet. Bei so Apps wie Google Play ist das oft so, dass Updates zeitverzögert ausgeliefert werden, um den Load auf den Servern gering zu halten. Also generell bei so großen Softwareverteilungen, auch bei Steam zum Beispiel, ist das so, dass manche User-Apps früher bekommen als andere, einfach um den Load gleichmäßiger zu halten. Und was ich ganz cool finde, ist, du kannst wirklich fast alles, was irgendwo als APK veröffentlicht wird, irgendwie installieren. Ja, Nachteil, der Konfigurationsaufwand liegt halt bei euch. Während bei sowas wie GitLab, GitHub, F-Droid meistens der direkte Link reicht, müsst ihr bei Websites eigentlich immer eigene Nachkonfiguration vornehmen. Es kann aber auch sein, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein GitLab, GitHub Release von einer App habt, die für mehrere Architekturen compiled wird, also keine Ahnung, vielleicht eine App, die x86 ARM und so weiter und so fort compiled wird, dass sich Optanium dann die falsche Version zieht und ihr auch danach konfigurieren müsst. Grundlegend würde ich sagen, ihr solltet Bock auf Regex haben, weil das macht ja eigentlich alles per Regexes. Ihr seht da links zum Beispiel irgendeine App, die ich über den Version String eingebunden habe, weil die verschiedenen Versionen oder die verschiedenen Varianten der Apps verschieden versioniert wurden. Alternativ gibt es aber auch ein Community-Repo, wo Leute die verschiedenen Apps einfach sammeln. Also viele von diesen schwerer installierbaren Apps, da haben Leute schon Configs für geschrieben, die werden veröffentlicht, die könnt ihr einfach runterladen und einbinden. Hat halt den Nachteil, es ist kein klassischer App Store mit Discoverability. Ihr habt halt diese eine Seite mit der Handvoll schwieriger konfigurierbarer Apps. Alles andere müsst ihr euch selber suchen und einbinden. Also es ist eher so eine Advanced User Geschichte. Der dritte große Store ist Aurora. Das ist effektiv ein anonymer Proxy für Google Play. Ermöglicht euch also Apps über einen Proxy-Account und ihren Proxy-Server einfach aus dem Google Play Store zu laden. Installiert euch auch Updates, ist eine ganz elegante Lösung dafür, dass ihr auch proprietäre Apps auf euer Handy bekommt. Ihr könnt, wenn ihr euch in dem Ding wieder mit Google anmeldet, ja, widerstrebt wieder dem Konzept vom Degoogeln, auch zahlungspflichtige Apps kaufen und runterladen. Was ich persönlich ganz interessant fand am Anfang ist, es bindet diese Privacy-Bewertung vom Exodus Project ein. Also Exodus ist so ein kleines Projekt, das statische Analyse von verschiedenen Apps macht, Berechtigungsanfragen auswertet, Tracker auswertet und euch einfach einen Privacy-Score darauf ausspuckt, der wird euch auf der Seite angezeigt. Ich meine, solange man es als anonymen Proxy benutzt, ist es wahrscheinlich mehr oder weniger wirklich degoogelt, aber am Ende ist halt immer noch die Source eigentlich Google. So, warum habe ich euch das jetzt alles erzählt? Micro-G, Aurora, was weiß ich. Naja, es gibt da eine Distro, die habe ich auf dem Handy hier, die heißt EOS. Das ist ein Fork von Lineage und das ist effektiv ein fertiges, mehr oder weniger Google-freies Ökosystem. Es kommt mit Micro-G und Aurora vorinstalliert und es hat einige Privacy-Features, so ja, Schutzkomponenten vor Tracking. Ihr könnt bestimmte Tracker für bestimmte Apps deaktivieren, netzwerkbasiert. Ihr könnt euren Standort im Betriebssystem spoofen. Über die Server von Murena, also die Entwickler, habt ihr auch einen VPN, wenn ihr das möchtet. Es hat den ganz, ganz großen Vorteil, warum ich das Betriebssystem sehr lange hergenommen habe und warum es mein erstes Betriebssystem war. Ihr könnt den Bootloader wieder sperren, nachdem ihr es installiert habt. Also Fairphone arbeitet mit Murena zusammen und ermöglicht euch das Sperren des Bootloaders. Mehr dazu gleich auf der nächsten Slide. Irgendwo ist das Ziel dieser Distro, damit ist sie relativ einsteigerfreundlich, eine Balance zwischen möglichst hoher Google-Freiheit und trotzdem noch der Nutzbarkeit verschiedener Apps zu schaffen. Ihr könntet da drauf theoretisch auch Android Auto wieder installieren. Da gibt es eine offizielle Doku für, aber da müsst ihr halt sehr viele Google-Dienste installieren. Google Speech Synthesis and Voice Recognition braucht ihr, braucht Google Maps, ihr braucht die Google App, ihr braucht Android Auto und naja, dann ist es halt kein wirklich degoogeltes Handy mehr. Ja, auf diesen Handys könntet ihr auch einfach ein Lineage-Image selber bauen, selber signieren und auf bestimmten Geräten dann eben diese euer Signaturzertifikat hinterlegen, ist halt eine wahnsinnig aufwendige Build-Pipeline für ein Handy-Betriebssystem. Muss man selber wissen, was man machen möchte. Hier noch kurz Screenshots von diesen Privacy-Features, die ihr blocken könnt. Ihr seht da unten auch bei Firefox und dem DB-Navigator, wie viele Tracker das Ding da drin blockiert hat oder wie viele Anfragen an Tracking-Websites blockiert wurden. Wenn ihr dann auf die App geht, wird euch auch gelistet, welche Seiten da aufgerufen werden, die ihr nicht aufrufen wollt. Ihr könnt dann auch für einzelne Seiten das Ganze aktivieren. Das heißt, wenn ihr sagt, ich möchte meine Zahlung im DB-Navigator für mein Ticket über PayPal machen, könnt ihr das Blocken von PayPal zumindest zeitweise auch deaktivieren und eure Zahlung durchführen. Es hat ganz, ganz viele Features. Wenn ich jetzt hier die Feature-Liste vorlese, reden wir den Rest vom Talk über Features von einem einzelnen OS. Ziel ist aber eigentlich eher, euch einen groben Überblick über ein paar Alternativen zu geben. Darum erkläre ich euch jetzt erst noch kurz, was Bootloader sperrbar bedeutet, weil das habe ich jetzt einfach so in den Raum gestellt, ohne da weiter drüber zu reden. Effektiv, der Bootloader auf eurem Handy prüft mit einem kryptografischen Verfahren die Integrität des Betriebssystems beim Boot. Es gibt einige Handys oder einzelne Handys, wie beispielsweise die Google Pixel, also das hier zum Beispiel, das euch erlaubt, ein Zertifikat hinzuzufügen und damit dann eure eigenen ROMs zu installieren und den Bootloader wieder zu sperren. Total cool. Bei anderen Herstellern könnt ihr nur vom Hersteller oder herstellerseitig hinterlegte Zertifikate verwenden. Das ist so ein bisschen das Problem, das ich mit dem Fairphone hatte. Da ist der Bootloader zwar leicht entsperrbar, aber ihr könnt kein eigenes Zertifikat hinterlegen. Konzeptionell ist das eigentlich vergleichbar mit Secure Boot, also das, was ihr vom PC kennt. Darum gehen wir da jetzt auch nicht allzu weit in die Tiefe. Es hat kleine Unterschiede, aber grundlegend geht es mal in eine ähnliche Richtung. Ähnlicher Nutzen. Genau. Ich habe hier jetzt noch stehen, das Entsperren des Bootloaders ist auch sehr, sehr stark handyabhängig. Also es gibt auch sehr viele Handys, auf die könnt ihr gar keine Custom OS installieren. Während, mir widerstrebt es auch positiv über Google zu reden, aber zumindest bei Google Hardware muss ich das tun. Das Google Pixel ist somit das Handy mit dem leichtesten Prozess dafür, den ich kennengelernt habe. Ihr macht eure Einstellungen auf, ihr geht auf die Informationen über das Handy, tippt 10-mal auf die Bildnummer, könnt dann in den Developer-Optionen einfach den Bootloader entsperren. Auf sowas wie ein Fairphone müsst ihr dafür einen Unlock-Code auf der Website generieren und den eingeben, aber auch das hält sich noch in Grenzen. wieder andere Handys erlauben das gar nicht offiziell. Vielleicht sind aber Exploits dafür geleakt worden. Dafür wäre ein Beispiel die Huawei Kirin-Systemarchitektur. Da ist irgendwann der Algorithmus zum Erstellen von den Unlock-Codes geleakt worden. Damit könnte das dann inoffiziell machen. Und wieder andere können das nur mit ganz wilden Exploits. Das Fire Tablet, das ich vorhin erwähnt habe beispielsweise, musste man, um den Bootloader zu entsperren, absichtlich bricken. Dadurch ist es in den Fallback-Modus gegangen und in dem konnte man dann Custom OS drauf löschen. Genau, müsst ihr halt vorher schauen, ob das Handy, auf das ihr das installieren wollt, irgendwie oder auf das ihr ein alternatives OS installieren wollt, irgendwie eine Möglichkeit bietet, den Bootloader zu entsperren. Ja, und rechts seht ihr noch die Warnmeldung, wie das ausschaut, wenn so ein Handy mit entsperrtem Bootloader booten möchte. Also ihr kriegt dann jedes Mal dieses Pop-up, das dauert dann 5 Sekunden oder so, bis der Bootprozess fortsetzt. Hinter dem Link auf die Google-Website wird euch erklärt, warum das ein Problem sein könnte. So, zum dritten großen AOSP-Fork, den wir uns anschauen. Graphene, das ist so ein Name, den hat man vielleicht auch gehört, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat. Edward Snowden hat da eine Zeit lang relativ viel öffentliche Werbung für gemacht, 2022 rum damals getweetet, dass er das benutzt. Probleme damit ist grundlegend jetzt erstmal, es ist sehr, sehr stark eingeschränkt vom Hardware-Support. Es läuft nur auf Google Pixel. Zukünftig wird noch Support für Motorola kommen. Finde ich sehr cool, bin ich schon sehr drauf gespannt. Es supportet kein Micro-G. Sinngemäß war die Aussage vom Graphene Project in einem Forum-Post dazu, Signature Spoofing ist potenziell eine Sicherheitslücke. Wir wollen Sicherheitslücken schließen und nicht noch mehr Sicherheitslücken aufmachen. Auf unserem System gibt es kein Micro-G. Sollte euch auch bewusst sein. Und ich habe es vorhin angedeutet, Pixels erlauben euch, den Bootloader zu sperren. Der Graphene-Installer hinterlegt sein Signing-Zert und sperrt den Bootloader. Das heißt, ihr kriegt ein Handy, das tatsächlich komplett zu ist. Grundlegend schützt euch das halt vor Manipulationen, Pre-Boot-State. Ich glaube, die Klasse vom Angriff heißt Evil Maiden Attack. Also im Sinne von, ihr habt euer Handy im Zimmer liegen lassen, da steckt sich wer an und macht irgendwas. Evil Maid, glaube ich. Also böse Zimmer, Dame im Hotel halt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn nicht, fragt bitte später. Grundlegend bedeutet gehärtet hier, es hat einige Features entwickelt, um das Android-System an sich sicherer zu gestalten. Überraschung, das heißt Härten. Vor allem finde ich es ganz spannend, dass sie verschiedenen Schutz gegen verschiedenste Memory-Exploits implementiert haben. Also das einfachste Beispiel, das ich jetzt auf die Schnelle gefunden habe, ist, dass wenn ihr auf dem Heap allozierten Speicher wieder freigibt, der Speicher gezeroed wird. Direkt, also als Teil vom FreeCall, was natürlich unerlaubten Zugriff auf Daten verhindert, unter anderem. Sie implementieren dafür die Standard libc selbst, implementieren Malloc selbst, aber es ist so eine Latte an Security-Features. Manche davon sind auch upstream gekommen in den tatsächlichen AOSP-Release, also das ist auch was, womit sich Graphene immer nach außen brüstet, dass sie sagen, wir haben ganz, ganz viel von unseren Security-Features als Pull-Requests ans AOSP geschickt und sind damit in den Main-Release-Branch gekommen. Spricht sicherlich auch irgendwo für den Release oder für das alternative OS. Gut, wenn wir über Graphene reden, dürfen wir natürlich die Matrix hier nicht vergessen. Ich weiß nicht, Cellebrite ist vielleicht ein Name, den haben einige von euch schon mal gehört. Das ist eine 2024 geleakte Compatibility-Matrix davon. Cellebrite ist ein israelischer Hersteller von Mobile Forensics Devices. Das UEFD ist so ein Gerät, das benutzen staatliche Institutionen, teils auch andere, aber primär staatliche Institutionen zur Durchsuchung von Handys. Das heißt, da wird irgendein Handy eingezogen, Handy angeschlossen und dann werden da Daten runtergedumpt, die man dann später durchsuchen kann. Das funktioniert bei manchen Handys besser, bei manchen schlechter, in manchen Handyzuständen besser. Ich meine, wenn das Handy komplett entsperrt ist, ist es natürlich leichter, als wenn das Handy gerade noch gebootet ist und und das Dateisystem noch nicht entschlüsselt ist. Das ist auch der Grund, warum ihr nach dem ersten Boot keinen biometrischen Unlock machen könnt, ihr müsst erstmal die sichere Umgebung entsperren, bevor ihr den Biometric Login machen könnt. Bevor ihr jetzt sagt, naja, das ist doch nur ein Ding für autoritäre Staaten, da müssen wir uns keine Sorgen drum machen. Jein, also auch in Deutschland wird Cellebrite eingesetzt, in verschiedensten anderen EU-Staaten auch, aber natürlich auch in autoritären Staaten. Da gibt es einige spannende Talks dazu. Ich glaube, auf dem letzten C3 gab es einen, der hieß, wie Cellebrite in die Ausländerbehörde kam. Ist es aber auch dokumentiert, vor allem in autoritären Staaten, aber auch in Ländern in Europa wie Serbien, dass Cellebrite gegen Aktivistinnen und Aktivisten, Journalistinnen und Journalisten eingesetzt wurde, was natürlich moralisch höchst verwerflich ist. Um kurz die Matrix da zu erklären, effektiv bedeutet BFU, Before First Unlock, also bevor ihr das erste Mal euer Muster, euren Code eingegeben habt, AFU, After First Unlock, also nachdem ihr das Gerät entsperrt habt, und ihr seht auf der linken Seite Standard Android und auf der rechten Seite Graphene, und was hier effektiv steht ist, auf dem Pixel bekommen wir Daten auch bevor ihr den Code das erste Mal eingegeben habt unter Standard Android, unter Graphene nur bis Patchstand Ende 2022. Warum das genau so ist, ist natürlich nicht in dem geleakten Werbeflyer drin gewesen. Ich habe auch keine tieferen Informationen dazu gefunden. Ist vielleicht aber auch interessant zu wissen, dass wenn ihr, keine Ahnung, viel auf Demos seid, politisch aktiv seid, es für euch durchaus interessant sein könnte, ein sichereres Handy zu haben. Hat auch ein weiteres Security-Feature, das könnt ihr in den Einstellungen konfigurieren, dass sich das Handy regelmäßig neu startet, um relativ konstant im Before-First-Unlock-State zu sein. Also ihr könnt in den Graphene-Einstellungen, ich glaube, bis auf 5 Minuten runtergehen für jeden Reboot. Ich glaube, ich habe es auf 2 Stunden. Genau, TLDR, reguläres Android, nicht so sicher wie Graphene, ist, was ich mit dieser Slide aussagen möchte. Und ja, ich habe es angedeutet, Graphene macht kein Micro-G, aber was macht ihr denn dann, wenn ihr da drauf irgendwelche Google Dienste benötigt, also keine Ahnung, euch sind Push-Notifications wichtig, ihr habt Apps, die zwingend auf Google-Dienste angewiesen sind. Naja, das ist eigentlich total praktisch. Graphene liefert eine Implementierung von Sandbox Google Play Services mit. Die könnt ihr nachinstallieren, die ist nicht vorinstalliert. Es gibt einen eigenen kleinen App-Store auf diesen Graphene-Handys, der hat 6, 7 offizielle Apps, die ihr darüber installieren könnt, unter anderem eben diese Sandbox Google Play Services. Und der Grund dafür ist ganz einfach, Play Services laufen auf dem regulären Android mit Elevated Permissions. Das sagt Graphene, ist unnötig. Und Sandbox dadurch die Play Services und lässt effektiv die beiden Sandboxes, also die Sandbox der App, die die Play Services braucht, und die Sandbox der Play Services miteinander kommunizieren, ohne den Google Play Services vollen Systemzugriff zu geben. Damit decken sie eigentlich einen Großteil der Funktionalität ab. Und Graphene schreibt, sie erzielen eine höhere Kompatibilität mit einigen Apps als Micro-G. Das konnte ich jetzt soweit nicht nachvollziehen. Also im Grunde haben eigentlich alle Apps, die ich mit Micro-G zum Laufen bekommen wollte, mit Micro-G funktioniert und auch mit Graphene funktioniert. Vielleicht sind wir da wieder im eher proprietären App-Kosmos unterwegs, wo ich jetzt schon länger nicht mehr so viel mit rumgespielt habe. So, ich habe immer mal wieder Nachteile erwähnt von diesen Alternative Mobile OS. Was wären denn noch weitere Nachteile? Die Google Play Integrity API zum Beispiel. Also Play Integrity API ist so ein total tolles Google-Feature, das erlaubt Apps die Integritätsprüfung der Laufzeitumgebung. Wenn ihr schon mal ein alternatives OS hattet und eine Banking-App drauf installiert habt, seid ihr dem Ganzen vielleicht schon mal begegnet. Effektiv funktioniert das Ganze so. Die App schickt einen Request an den Google-Server, übers Betriebssystem natürlich wieder, mit Hardware- und App-Daten. Der Server prüft dann anhand dieser geschickten Daten die Integrität von App und Betriebssystem und sendet einen signierten Token zurück. Den Token nimmt die App dann, kloppt ihn an ihren eigenen Server, und der Server validiert dann den Token gegen den Google-Server und gibt dann der App die Daten, die sie über den Server laden möchte. Ja, Problem, Alternative OS sind von Google nicht zertifiziert und haben oft entsperrte Bootloader. Beides Dinge, die Google gar nicht so cool findet und darum als unsichere Umgebung markiert, zumindest wenn man das hohe Schutzniveau prüft. Also sehr viele Apps prüfen ein niedriges Schutzniveau, das erfüllen die meisten alternativen OS auch. Das hohe Schutzniveau hingegen nicht. Ich habe es gerade eben erwähnt, Endergebnis ist, einige Apps, besonders Banking-Apps, verweigern dann einfach den Betrieb auf diesen alternativen OS. Öffentliche Kritik dazu ist natürlich, Google versucht hier irgendwo indirekt einen Vendor-Login zu forcieren, weil ich kann jetzt nicht einfach ein freies OS installieren, sondern bin daran dazu gezwungen, tatsächlich offiziell supportetes Android zu verwenden, wenn ich bestimmte Apps hernehmen möchte. Es gibt alternative OS oder alternative Implementierungen, die missrepräsentieren den Device-State und versuchen damit mehr oder weniger über einen Exploit zu erzwingen, dass Google diese Zertifizierung ausstellt, aber ja, muss man halt auch wieder wissen, ist halt auch wieder ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Gut, mein TLDR war die einzige App, die das bei mir jemals gebraucht hat, war die Banking-App meiner alten Bank. Damals fand ich es gar nicht so schlimm, die Bankdaten nicht auf dem Handy zu haben. Ich habe halt jetzt einfach ein zweites Handy, über das ich Fototan mache. Das macht einfach nur Fototan. Gut. Sonstige Probleme. Ich habe es gerade eben erwähnt, die meisten Apps schicken Push-Notifications durch Google-Server. Google veröffentlicht Security-Patches im Android Open Source Project stark zeitversetzt. Da gab es einen Tut von Graphene vor ein, zwei Jahren. Effektiv war die Aussage, naja, früher habt ihr die Dinger alle paar Wochen veröffentlicht, jetzt veröffentlicht ihr die nur noch bis zu halbjährlich. Das ist security-technisch mehr als bedenklich. Weiter sollte man im Kopf behalten, dass Google zunehmend versucht, den Android-Kosmos zu schließen. Also ich habe es gerade eben schon mal angedeutet, es gibt verschiedene Features, die dazu führen oder dafür sorgen, dass verschiedene Sachen auf diesen Google-freien Geräten nicht mehr funktionieren. Beispiel dafür wäre keepandroidopen.org. Da wird relativ gut erklärt, was das Problem damit ist, dass Google ab September diesen Jahres dafür sorgen möchte, dass Apps, die auf offiziellen Android-Handys installiert werden, nur noch, wenn sie mit einem Google-Zertifikat Code Signed sind, ausführbar sind. Effektiv bedeutet das, ihr müsst euch als Devs kostenpflichtig bei Google registrieren, um dieses Zertifikat zu bekommen. Und Google hat dann halt auch noch persönliche Daten über euch, weil ihr Android-Apps entwickeln wollt. Voll ungeil. Alternative OS können das Feature natürlich rauspatchen, aber wer weiß, was halt sonst noch kommt. Ich meine, kürzere Patch-Zyklen, solche Geschichten. Vielleicht will man darum doch keine Android-basierte Alternative. Weitere Alternativen. Postmarket OS ist so ein Name, den habt ihr vielleicht mal gehört. Es basiert auf Alpine Linux. Das Ziel ist es, einen Mainline-Linux-Kernel auf die Handys zu bekommen, statt einen Android-Fork und gleichzeitig den Supportzeitraum alter Hardware zu erweitern. Das ist total witzig, dass eins der Projektziele ist, den Supportzeitraum für alte Hardware zu erweitern, weil ich habe das mehrmals versucht, auf dieses Fairphone 3 zu installieren. Bin an verschiedensten Punkten immer mal wieder gescheitert und hatte am Ende ein Handy, das hat zwar so halb versucht, Postmarket zu booten, ist dann aber immer mal wieder in Bootloops gegangen. Darum ist das auch das einzige OS, wo ihr hier keinen Screenshot seht, weil, naja, das hier ist mein produktives Handy, das wollte ich nicht neu installieren. Das hier ist das Handy, auf dem ich einzelne proprietäre Apps noch drauf habe, die ich gelegentlich mal brauche. Ja, doof, ne? Ich habe hier noch in meine Speakers Notes geschrieben, da haben sich die 5 Jahre Informatikstudium mal richtig gelohnt. Ich kann nicht mal ein Betriebssystem installieren. Lol. Gut, was ein weiteres Problem mit Postmarket OS ist, ist die Hardware Compatibility. Ihr seht links das Fairphone 1, in der Mitte das Fairphone 3 und rechts das Fairphone 5. Ihr seht relativ viel Hardware im Integrierung, Hardware-Implementierung ist vor allem auf älterer Hardware mangelhaft bis unbenutzbar. Ist natürlich ein Ding, keine Ahnung, wenn ich ein Handy habe, mache ich schon ganz gerne Fotos damit. Klar könnte man jetzt verkaufen, die Kamera von dem Handy geht nicht, also kann dich auch niemand beobachten, das ist ein Privacy-Feature, aber ich glaube, das glaubt ihr mir nicht, wenn ich das sage. Ja, ich fand es ein bisschen schade, dass das Mission Statement alte Devices länger leben lassen nicht ganz so erfüllt wurde, weil für das Fairphone 5 zum Beispiel gäbe es ein offiziell supportetes Image mit einem fertigen Installer, das auch relativ leicht zu installieren wäre. Ich kenne Leute, die das gemacht haben. Für das Fairphone 3 müsste das Image selber von Hand bauen, selber einen alternativen Bootloader auf das Handy flashen und dann in den alternativen Bootloader das neue Bild-Image flashen. Ja, genau. Ich denke, ihr seht, warum ich das nicht einfach mal schnell nebenbei hinbekommen habe. Leider. Ja, was gibt es denn noch? Es gibt Ubuntu Touch. Das ist 2011 von Canonical ins Leben gerufen. Überraschung, da steht Ubuntu drauf, da ist Canonical drinnen. Canonical hat das Projekt dann aber 6 Jahre später wieder aufgegeben, ist seitdem durch UbiPorts als Community-Projekt weiter betreut worden und in der Zeit auch eigentlich sehr gut gewachsen, vor allem um Features. Das Ziel des Ganzen ist es, ein Mobile-Touch-Device mit der Möglichkeit, es als PC zu nutzen, zu entwickeln, indem ihr das Handy einfach an USB-C-Dock anschließt. Was ich finde, ist ein total spannendes Konzept. Effektiv fordern sie dadurch aber auch für alle Leute, die darauf Apps entwickeln, dass diese Apps zwei Modi haben. Einen Desktop-Modus und einen Mobile-Modus. Erhöht natürlich den Entwicklungsaufwand dadurch teilweise signifikant. Ich muss hier dazu sagen, für offiziell supportete OS ist der Installationsprozess wahnsinnig smooth. Es gibt einen GUI-basierten Installer, den ladet ihr euch runter, ihr installiert den, ihr macht den auf, ihr steckt euer Handy an und ihr sagt dem, flash das aufs Handy. Und dann zeigt euch der an, was er gerade macht. Wenn er Rückfragen hat, stellt euch die Rückfragen und installiert euch das Ding mit diversen Fail-Safes. Ist natürlich total unsatisfying, wenn man so einem Handy rumtinkern möchte und dann kriegt man einen GUI-Installer, der alles für einen macht, aber war total praktisch für die Talk-Vorbereitung, weil der Teil ging schnell. Was ich auch noch lobend erwähnen möchte, ist die Hardware-Kompatibilität. Das ist die Hardware-Kompatibilität von dem Fairphone 3, das ich dabei habe. LTE-Calling geht nicht, aber das geht auf eigentlich allen Geräten nicht. GPS-Positioning ist langsam. Okay, ja, ihr habt halt keine Google-Services, die eure umliegenden WLANs abfragen und dann anhand von einer geheimen Google-Datenbank feststellen, diese WLANs befinden sich an folgenden Geokoordinaten, wahrscheinlich bist du hier. Und der Fingerabdrucksensor geht nicht, aber ansonsten tut dieses Handy Ubuntu Touch und ich finde es großartig, auch wenn es manchmal ein wenig laggy ist. Snaps, lol. Also ja, da steht Ubuntu drauf, natürlich sind auch Snaps drinnen. Und was mache ich jetzt, wenn ich da drauf Apps brauche, die es nicht als Snaps gibt? Waydroid? Kennt man vielleicht, ist total cool, ist so ein containerbasiertes Android-Image, das ihr auf eure Geräte installieren könnt. Das Image ist ein Lineage-Fork und dadurch, dass das keine volle Virtualisierung, sondern containerisiert ist, hat das direkt Zugriff auf Hardware, aber natürlich auch keine Prozessor-Emulation. Das heißt, ihr braucht Apps, die für die jeweilige Prozessor-Hardware gebaut wurden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Waydroid auf meinen hier x86-Laptop oder wahrscheinlich ist es schon x64-Laptop, installieren möchte, ist das eher schwierig, da drin Apps zum Laufen zu bringen, weil die meisten Android-Apps natürlich für ARM gebaut sind. Sowohl PostmarketOS als auch Ubuntu Touch geben euch die Möglichkeit, mit Waydroid Android-Apps auf den Handys laufen zu lassen. Das ist aber auch bitter nötig, um sicherzustellen, dass man genug App-Compatibility hat. Da habe ich später noch eine schicke Matrix für euch. Aber auch das löst die vorherigen Probleme nicht, weil ihr habt halt ein Containerized Lineage. Auch da habt ihr Play-Integrity-Probleme, auch da kommuniziert ihr potenziell mit Google-Services. Aber auch hier hatte ich wieder Spaß und durfte wieder tinkern, weil Schrödingers Waydroid, wenn ich dem Waydroid sage, es soll starten, sagt es, es läuft bereits. Wenn ich dem Waydroid sage, es soll eine App installieren, sagt es, es läuft noch nicht. Ich habe das Ganze dann mal hart neu gestartet und dann das Journal Log davon aufgemacht. Im Journal Log lag dann ein sehr langer Stack Trace. Ja, braucht halt Tinkering, dass es funktioniert. Ich meine, an sich, wenn euch Tinkering Spaß macht, ist das vielleicht ein cooles Hobbyprojekt. Es ist halt nichts, was man mal schnell nebenbei aufsetzen kann, um dann ein funktionsfähiges neues Handy zu bekommen. Wobei halt die grundlegende Idee zu sagen, ich mache hier ein Linux drauf, installiere da ein paar native Apps drauf und stecke dann die anderen Apps, die ich brauche, in einen Container, vielleicht gar nicht mal so verkehrt ist. In meinen Notizen steht noch, die Waydroid-Umgebung startet. Also wenn ihr Waydroid schon mal installiert habt, ihr könnt Waydroid aufmachen und bekommt dann diesen normalen Android-Desktop angezeigt. Das funktioniert. Ich kann nur trotzdem keine Apps installieren. Ja, ist das alles jetzt wirklich frei? Kurze Antwort, nein. Lange Antwort, viel Hardware liefert Treiber bzw. Firmware nur als Blobs aus. Das heißt, ihr bindet da wieder irgendwo proprietäre Software ein in euer Gerät, weil ihr kommt einfach nicht drum rum. Das Ganze zu reverse-engineeren dauert ewig, das haben einzelne Projekte versucht. Und dann habt ihr das Problem, wenn ihr da mal die ganzen Chips, die in dem Handy stecken, reverse-engineert habt, 10 Jahre später ist das Handy lange outdated. Doof gelaufen. Daher binden ganz viele von diesen Android-Forks diese Blobs einfach direkt ein. Non-Android-OS machen das über Compatibility-Layer, der heißt bei Ubuntu Touch zum Beispiel Helium, also H-A-Lium, falls ihr das googeln möchtet oder falls DuckDuckGo möchtet. Wir sind immer noch in einem Google-freien Vortrag. Es ist schlimm mit diesen Gattungsbegriffen. Ja, klar ist das keine vollständige Liste. Es gibt Unmengen an alternativen Handy-OS. Ganz viele Android-Forks, ganz viele auf Linux-Images basierende. Ich habe jetzt hier noch ein paar gelistet. Eins davon, das ich mir unbedingt noch irgendwann anschauen möchte, ist Kali NetHunter, aber ich habe halt wieder keine kompatible Hardware. Und ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, so ein Image selber bauen und da drauf flashen, relativ nervig. Also schaue ich eher so auf Online-Verkaufsportalen, ob da alte Handys billig angeboten werden, die damit kompatibel sind, um das mal zu testen. Selfish OS fand ich noch relativ spannend. Das ist das OS vom Jollaphone. Ich weiß nicht, ob das vielleicht schon mal irgendwer von euch gehört hat. Ich sehe Nicken im Publikum. Sehr schön. Das ist ein europäisches Handy, das so den digitalen europäischen Souveränitätsgedanken ein bisschen vorantreiben möchte. Effektiv ist das auch wieder ein Linux-basiertes Betriebssystem und die haben eine eigene Android-Sandbox entwickelt. Also das ist jetzt nicht so wie auf den anderen OS, dass dann Vaderite drauf installiert wird, in dem dann Lineage-Image läuft, sondern es ist eine eigene Sandbox, die kein AOSP-Fork ist, was ich vom Gedanken her sehr spannend finde. Bin leider nicht zum Testen gekommen, weil das braucht halt ein Jollaphone und ich kenne leider niemanden, der mir eins geliehen hätte. So, in meinem Talk-Abstract habe ich euch gebetet mit iOS-Alternativen. Darum muss jetzt hier noch ein bisschen was zu Apple-Hardware rein. Custom OS auf Apple-Hardware ist aber einfach nur Pain. Das Apple-Ökosystem ist offiziell aus Sicherheitsgründen ziemlich dicht. Also es hat eine Secure Boot Chain, es überprüft alle möglichen Sachen. Security-technisch geil, also neben Graphene ist wahrscheinlich so ein iOS im Lockdown-Modus das Coolste, was ihr auf dem Handy haben könnt, wenn ihr Angst davor habt, dass euch Geheimdienste ausspionieren. Nebeneffekt ist halt, ihr kriegt da kaum Custom-ROMs drauf. Die meisten Custom-OS funktionieren nur auf Hardware kleiner iPhone X, also doch schon ein bisschen länger her. Das hier wäre die Compatibility-Matrix von Project Sandcastle. Das ist ein Projekt, das versucht, ein Android auf Apple-Hardware zu bringen. Und ich meine, ihr seht das, ihr habt für sehr viele grundlegende Funktionalitäten keinen Support. Keins der Handys unterstützt Audio, keins der Handys unterstützt Cellular. Ganz viele Handys unterstützen die CPU nicht. Ja, doof, ne? Es gibt auch den Versuch, PostmarketOS auf iPhones zu bringen. Ich meine, ihr habt die Compatibility-Listen vorhin auch schon gesehen. Wie ich über Fairphone gesprochen habe, auch da haben wir wieder das Problem, auf dem iPhone 6 ganz links könnt ihr nichts draufflashen, auf dem iPhone X oder 10 ganz rechts könnt ihr nichts draufflashen. Auf das iPhone 7 könnt ihr draufflashen, das ist total cool, aber nicht über den offiziellen Installer von PostmarketOS. Auch da findet ihr am Ende vom Talk unter den weiteren Quellen einen Link zu einem Talk auf dem, ich glaube, 36C3, wo es darum ging, welcher kleine Fehler in der Secure Chain vom iPhone 7 euch ermöglicht, über einen Jailbreak auf das iPhone 7 eigene Firmware zu flashen. Tatsächlich total spannender Talk. 6 und 10 können über einen Exploit am Kabel vom PC gebootet werden. Also wenn ihr ins PostmarketOS-Wiki geht, ihr seht da Screenshots von einem iPhone, auf dem PostmarketOS läuft. So, und jetzt? Ich habe euch jetzt ganz, ganz viele Betriebssysteme um die Ohren geworfen, aber ihr wollt hier wahrscheinlich rausgehen mit dem Wissen, das mache ich jetzt als nächstes. Also habe ich mal meinen Use Case genommen und gegen eine Compatibility Matrix geworfen und ihr seht, das meiste Zeug funktioniert. Kleiner Hinweis, die Ausweis-App könnte potenziell ein Hardware-Problem sein. Ich hatte mit dem Fairphone generell öfter Probleme, dass es NFC macht. Ich gehe davon aus, dass das Hauptproblem des Ganzen ist. Nina-App läuft nur, wenn ihr irgendwas in Richtung MicroG auf dem Handy habt, weil braucht Google-Dienste. Liebe Grüße an unser Bundesamt. Für Ubuntu Touch unten, das Gelbe bedeutet, da gibt es eine WebView dafür. WebView ist halt einfach ein App-Container, in dem eine Website angezeigt wird, vielleicht nochmal optisch ein bisschen angepasst wird, dass es eine bessere App-Experience gibt. Ich habe jetzt keinen Grund gesehen, Lineage nochmal extra mit MicroG alles durchzutesten, weil Lineage mit MicroG vom Verhalten in meiner vergangenen Erfahrung einfach sehr ähnlich mit der Kompatibilität von iOS ist. Genau. Die Nina-App funktioniert dementsprechend auf Graphene nicht, Alles andere, was ich aktiv testen konnte, hat auf Graphene funktioniert. Ich hatte kein Graphene-Handy auf dem letzten C3 dabei, darum konnte ich nicht testen, ob C3 NAV damit funktioniert. Das würde mich wundern, wenn nicht. Die Ausweis-App konnte ich nicht testen, weil ich den PIN von meinem Ausweis vergessen habe und das Bürgerbüro zu langsam war. Und Gadget Bridge konnte ich nicht testen. Liebe Grüße an Garmin, weil um ein neues Gerät mit einer Garmin-Uhr zu koppeln, braucht man die Garmin Connect App. Das ist proprietäre Software. Die möchte ich da nicht drauf haben. Also habe ich jetzt eine Smartwatch, die ich nicht mehr mit meinem Handy koppeln kann. Also wenn jemand von euch Empfehlungen für eine Smartwatch hat, die nicht irgendwelche komischen Apps möchte, sondern einfach direkt Bluetooth und Gadget Bridge spricht, bitte kommt zu mir, ich nehme Empfehlungen. Genau. Ja, ihr seht unten, die Ubuntu Touch Compatibility ist noch schrecklich. Mit Waydroid konnte ich es leider nicht testen, weil Schrödingers Waydroid. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Es ist sicherlich ein cooles Tinkering-Projekt. Ich sehe, dass das in ein paar Jahren vielleicht auch mal Mainstream-tauglich wird. Vor allem mit so Projekten wie dem Jollaphone, dass das halt einfach komplett prepackaged fertig bringt. Ich müsste es testen, dass ich es besser beurteilen kann. Ich möchte hier auch noch lobend erwähnen, dass die meisten der getesteten Apps im maximalen Härtungslevel von Graphene laufen. OSM Ant, also die Navigations-App, die ich hergenommen habe, braucht Dynamic Code Loading. Die Ausweis-App braucht Dynamic Code Loading und Signal kann ohne Google Play Services keinen Standort verschicken. Threema kann das, möchte ich hier auch nochmal anmerken. Molly kann das wahrscheinlich auch, also der offene Signal Client. Aber das war es im Großen und Ganzen. Ansonsten läuft das alles ohne Google Play Dienste auf Graphene. Finde ich total cool. So, was benutzte ich eigentlich? Die letzten knapp 5 Jahre habe ich auf diesem Fairphone hergenommen. Oder erst auf diesem, dann auf diesem. Seit ich jetzt Graphene endlich mal ausführlicher getestet habe, ich weiß, das klingt total bescheuert, aber ich wollte diesen Talk nicht halten, ohne Graphene getestet zu haben, also habe ich mir einen Refurbished Pixel gekauft, um Graphene drauf zu installieren, fand das dann aber so geil, dass ich es jetzt einfach behalten habe. Dankeschön. Ja, ich finde das total cool. Das hat einige Vorteile für mich. Nummer 1 ist, ich kann nicht in einer schlechten Impulsentscheidung Tinder runterladen, weil das hat so viele proprietäre Dienste und es wird nicht als FOSS zur Verfügung gestellt, das geht da drauf nicht. Toll. Ich habe keine Sandbox-Google-Dienste, ich bekomme also auch keine Push-Notifications. Ich merke aber, dass mir das eigentlich total gut tut, nur auf dieses Handy zu schauen, wenn ich da gerade wirklich Bock drauf habe und nicht die ganze Zeit in meiner Hosentasche wird zu hören. Ja, es stört mich dementsprechend nicht. Über Garmin habe ich mich schon aufgeregt. Was solltet ihr jetzt benutzen? Das ist stark abhängig von eurem Use Case oder Threat Model. Es gibt keine perfekte Lösung. Ihr verdient damit euer Brot und Butter. Ihr müsst zwischen euren Geräten dauernd Daten hin und her übertragen. Ihr liebt ein perfekt funktionierendes Ökosystem und euch sind eure Daten mehr oder weniger egal. Ja, dann macht halt Apple. So ungern ich das sage, aber das Ökosystem ist schon cool. Das muss man technisch neidlos anerkennen. Diese M-Chips sind total cool. Ich mag halt die Software und die Firma nicht. Ihr wollt was Stabiles, was einfach tut, was es soll und kein Apple. Ihr wollt euch nicht damit rumärgern, dann müsst ihr leider Android machen. Ihr wollt Google ein wenig reduzieren und keine Google-Hardware kaufen, dann kauft euch ein Fairphone, macht da eh drauf. Micro-G, Lineage könnt ihr wahrscheinlich eher nicht drauf machen, eben weil ihr den Bootloader wieder nicht sperren könnt. Mehr dazu vielleicht mal in einem zukünftigen Talk, aber das sprengt ein bisschen den Rahmen, das hier im Detail auszuführen. Vielleicht wollt ihr aber auch Graphene mit den Sandbox Play Services machen. Soll auch ganz gut funktionieren. Ihr liebt es zu tinkern und ihr wollt uns allen helfen, unsere Handys von Android wegzubringen, ja, dann baut bitte ein Post-Market-OS-Bild für euer Handy. Ich würde mich total freuen, wenn es da mehr Builds gibt, die man einfach direkt drauf flashen kann, wo vielleicht auch Treiberblobs eingebunden sind und funktionieren. Ja, dann natürlich noch der letzte Use Case. Ihr habt die Bedrohung von einem Geheimdienst oder ihr seid auf Demos politisch, aktivistisch tätig. Ihr befürchtet eine Hausdurchsuchung, dann macht wahrscheinlich eher Graphene und macht das Ding so zu wie möglich. Gut, wie wählt ihr eure Hardware aus? Ganz grundlegend hängt das von dem OS ab, das ihr benutzen wollt. Ich habe euch die Compatibility-Matrizen gezeigt. Die verschiedenen Handys können einfach nur verschieden gut supported werden von den verschiedenen OS. Es ist ein bisschen unbefriedigend, dass man nicht auf einem Handy alle möglichen durchprobieren kann. Die Aussage, es hängt davon ab, ist natürlich ein bisschen underwhelming, wenn ihr mir jetzt eine Stunde zugehört habt, mit der Hoffnung, dass ihr einfach eine fixe Empfehlung von mir bekommt. Grundlegend gilt, ihr braucht ein Handy mit einem entsperrbaren Bootloader und je neuer die letzt supportete Android-Version ist, desto leichter bekommt ihr da alternative Projekte drauf. Ja, Graphene geht nur auf dem Pixel, bald auf Motorola, habe ich gesagt. Fairphones sind zum Testen ganz cool. Ich habe da relativ viel drauf installieren können. Wenn ihr ein möglichst freies und offenes Handy haben wollt, könnt ihr euch vielleicht mal das Pinephone anschauen. Das habe ich leider noch nicht testen können, weil ich auch da niemanden kenne, der eins hat. Und jetzt für den Talk hier 4 Handys kaufen, das wollte ich dann doch nicht. Soweit ich weiß, müsste da die Firmware komplett free sein, außer die für den Realtek Wi-Fi und Bluetooth-Chip. Und ich glaube, der Autofokus-Algorithmus der Kamera ist closed source, aber ansonsten ist sehr viel an der Hardware an dem Pinephone open source und deutlich mehr als an den ganzen anderen Geräten. Wenn euch mal interessiert, was für euer Handy alles closed source ist, könnt ihr schauen, ob es ein Lineage-Bild dafür gibt. Im GitHub von Lineage findet ihr in dem jeweiligen Repo eures Handys nämlich eine Textdatei, die heißt proprietary.txt oder so. Das ist eine Liste aller eingebundenen Blobs. So, Epilog, ich trinke noch schnell einen Schluck und dann machen wir fertig. Fazit ist, ganz ohne Big Tech ist schwer bis unmöglich. Also spätestens am Hardware-Punkt lauft ihr dann wieder mit Blobs von irgendwelchen Firmen rum. Das lässt sich eigentlich nicht vermeiden. Im Android-Kosmos habt ihr das Problem mit den Push-Notifications über die Google-Services, Google-Dienste in verschiedenen Apps. Ich meine, selbst so ein Messenger wie Signal, der vorhin groß gelobt wurde im Vorgänger-Talk, hat das Problem, dass er Push-Notifications in der Standard-App über den Google-Server schickt und Google Maps API für Standorte benutzt oder eben mit Micro-G dann halt eine andere App. Das ist so ein cooles Ding von Micro-G, das verwendet, soweit ich weiß, OpenStreetMaps für die Positionsdaten. Ja, es sind halt einfach viele Kleinigkeiten, die euch da potenziell zum Stolpern bringen könnten. Außerhalb erinnert mich halt der App-Support und die App-Verfügbarkeiten an mein erstes Android-Handy, das ich vor 15 Jahren bekommen habe. Damit müsst ihr halt leben. Ich meine, wenn ihr einen sehr eingeschränkten Handy-Use-Case habt und das Ding als fancy Fotokamera und Telefon benutzt und MP3s drüber anhören wollt, super, das tut's. SMS könnt ihr auch schreiben. E-Mails auch. Also so dieser typische Smartphone-Use-Case der ersten Smartphones ist erfüllt, der Rest kommt aber nach und nach. Wie ich mir ja das erste Mal so Android-Alternativen, die nicht auf AOSP basieren, angeschaut haben, war das Hauptproblem unter anderem noch, dass das Fairphone 3 nahezu keinerlei Hardware-Support hatte. Also Kameras gingen nicht, ich glaube Cellular ging noch nicht, Wi-Fi ging, Bluetooth ging eingeschränkt. Dementsprechend habe ich das auch 2021 sehr schnell wieder verworfen. Es hat mich aber sehr gefreut zu sehen, dass der Hardware-Support für diese ganzen Geräte in den Android- oder in den Linux-basierten Alternativen immer besser wird. Aber ich kann sagen, im Rahmen meines Handy-Use-Case kann ich fast alles an Big Tech loswerden. Ich muss halt damit leben, dass mein Upstream-OS, also Graphene, von Google entwickelt wird. Also Android wird von Google entwickelt. Zum Schluss will ich dann auch noch sagen, Betteridge's Law gilt weiter. In meiner Überschrift war ein Fragezeichen, also war die Antwort eigentlich schon gegeben. Und hier habt ihr noch ein paar Sachen, falls ihr noch weiter in das Rabbit Hole reisen wollt. Das erste ist der Unified Push Talk auf der letzten YCMP. Danach habt ihr den Lineage-Commit für das Signature-Spoofing. Also falls euch interessiert, wie so OS wie Lineage Signature-Spoofing implementieren, könnt ihr euch diesen Commit anschauen. Ich habe euch den Exploit zum Entsperren des Fire-Tablets verlinkt, einfach weil es mein erster Einblick in die Welt von Exploits zum Entsperren von Bootloadern war und ich den sehr gut geschrieben und interessant fand, auch damals vorm Informatikstudium schon. Ich habe einen Forum-Post über den Bootloader des Fairphones verlinkt. Ich habe die Liste der Graphene Security Features verlinkt, die wahrscheinlich alleine 2 Talks füllen könnte. Und den Talk, warum das iPhone 7 geflasht werden kann. So, Damit bin ich am Ende, habe euch alles Mögliche erzählt, was ich über Mobile OS in den letzten 5-6 Jahren gelernt habe. Wenn ihr Fragen habt, sprecht mich gerne an, jetzt am Weg raus. Ich glaube, für Fragen ist wenig Zeit. Ihr könnt mich antuten, ihr könnt mich anrufen, solange ich noch auf dem Event bin. Ich zeige euch gerne auch die drei Handys, die ich dabei habe. Wie gesagt, ich habe hier ein Graphene, das benutze ich produktiv. Ich habe ein E, das habe ich bis vor kurzem produktiv benutzt, und ich habe ein Ubuntu Touch, falls ihr das mal sehen möchtet und auch mal sehen wollt, wie cool das ist, ein Handy an den PC anzustecken und einfach eine Shell auf dem Handy aufmachen zu können und das Handy wie einen Linux-Rechner benutzen zu können. Vielen Dank.